Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Puff? Ich bin Martin Smith und das ist Walter Veit.
Wie geht es dir, Martin?
Gut, und dir?
Mir geht es gut.
Heute gehen wir zurück nach Babylon.
Ja.
Und dann muss die Botschaft zum lauten Ruf anschwellen.
Und dann gehen wir nach Hause.
Ja.
Bevor wir anfangen, noch eines. Das ist eine Zusammenfassung von vergangenen Events. Obwohl es schon in ganz vielen früheren Folgen stückchenweise angesprochen wurde, haben wir uns für dieses Format eine eigene Folge entschieden, die man anderen weitergeben kann, damit sie es besser verstehen können, was genau es mit Babylon auf sich hat, was es mit dem lauten Ruf auf sich hat. Im Grunde ist es ein evangelistisches Werkzeug.
Ja, für einige Leute wird es eine Wiederholung.
Ja.
Aber Wiederholungen sind immer gut, um den Verstand zu schärfen. Wenn man dann hinausgeht, hat man seine Punkte alle der Reihe nach zusammen.
Richtig. Und wir kommen an den Punkt, an dem der laute Ruf anfängt anzuschwellen. Also müssen die Leute wissen, worum es sich dreht. Und man kann dieses kleine Paket vom Download-Server herunterladen und es weitergeben.
So ist es. Lass uns mit einem Gebet beginnen. Unser Vater im Himmel, wieder bedanken wir uns, dass du uns hier zusammenbringst. Herr, wir bitten dich auch erneut, unseren Verstand zu erleuchten, das Gespräch zu segnen und den Zuschauern und uns zu helfen, das wie die Blätter im Herbst zu verteilen. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Lasst uns also am Anfang anfangen. Und lasst uns sehen, was die Bibel meint, wenn sie von Babylon spricht. Und in welcher Verbindung es zum Alten Testament steht. Die Schönheit der Bibel besteht darin, dass sie nie überholt ist. Sie ist nie nur eine alte Geschichte. Denn sogar die alten Geschichten sind typologische Geschichten. Also, sie sind immer sehr wichtig für diese Zeit, in der wir leben.
Weißt du, das ist so interessant, was du sagst. Denn seitdem ich diese Sache mit der Typologie durch deine Vorträge und die andere erkannt habe, eröffnet das beim Bibellesen so viel mehr. Denn man bezieht es auf seine eigenen Tage, setzt es um und sieht, wie es immer noch relevant ist.
Richtig.
Das ist gewissermaßen...
Und jedes Wort davon, weißt du, wenn die Bibel sagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht, dann frustriert es mich maßlos, wenn diese modernen Übersetzungen, die sich auf diese Dokumente aus dem Abfalleimer stützen, Worte auslassen, weil sie denken, dass das eine unnötige Wiederholung ist. Das ist lachhaft, weil es die Harmonie völlig zerstört. Wie dem auch sei, wir werden dieses Problem bis zum Ende haben. Wir haben hier dieses Bild von Belsazar, der gerade bei seiner Feier saß, als die Schrift auf der Wand auftauchte. Daniel wurde gerufen, um sie auszulegen. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf eine Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königtum wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Nun Martin, warum wird Mene wiederholt?
Es bezieht sich auf zwei Könige.
Ja, es gab zwei Herrscher. Und Belsazar war derjenige, der für die zivilen Angelegenheiten zuständig war, also die Regierung. Und sein Vater war derjenige, der sich für die religiösen Aspekte interessierte. Und so hat er sich im Grunde zurückgezogen und war das religiöse Haupt.
Was noch wichtig ist, sein Vater war nicht Nebukadnezar.
Nein, gar nicht. Was wir also hier haben, sind zwei Mene. Und beide wurden gezählt und zu leicht befunden. Mene, Mene. Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet, und das sowohl im zivilen Bereich wie auch im religiösen. Es ist eine Einheit von Staat und Kirche. Das ist sehr wichtig, dass man diese Wiederholung hat, wie wir sie hier finden. Und das war der Fall des buchstäblichen Babylons. Die Bibel sagt, dass es niemals wieder aufgebaut werden wird. Niemals. Und es wurde niemals wieder aufgebaut. Genau genommen sagt die Bibel, dass es nie wieder aufgebaut und bewohnt sein wird. Gewisse Teile wurden als Museumsausstellungen aufgebaut, aber es gibt heute keine Stadt Babylon in der Welt. Der Fall Babylons ist ein sehr interessanter Ausgangspunkt. Und es fielen beide Aspekte. Wenn wir zu Offenbarung Kapitel 18 gehen, haben wir es mit dem lauten Ruf zu tun. Das heißt hier, und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Nun, ein Engel ist ein Bote, und Gott arbeitet immer durch seine Mittelsleute und auch durch die Menschheit. So ist also diese Botschaft mit der Macht des Engels hinter sich eine Botschaft, die in die Welt hinausgetragen werden muss. So lesen wir, und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Martin, siehst du, dass wir hier wieder eine Wiederholung haben? Zwei Dinge sind gefallen. Mene, mene, gefallen, gefallen. Es gibt diese zwei Aspekte, die Staatsmacht und die Kirche. Und beide sind miteinander zur Einheit verknüpft. Und sie sind gefallen. Martin, es ist interessant, wenn wir diese Sache in der Bibel besprechen. Ich mache ja gerade eine Serie zum Hebräerbrief, die momentan ausgestrahlt wird. Und auch hier wurde es sehr klar, dass die Aufgabe des Königs und die Aufgabe des Priesters streng voneinander getrennt werden sollten. Und wenn ein König diese Gesetze überschritt und sich als Priester fühlte, war Aussatz das Ergebnis, nicht wahr?
Ja.
Wofür ist Aussatz ein Symbol?
Für Sünde.
Ja, Sünde. Haben wir gegenwärtig eine Person auf dieser Erde, die sich selbst für einen König hält und auch für einen Priester? Was hängt ihm deshalb an? Aussatz.
Ja, all diese Sündhaftigkeit.
All diese Sünden. Aber er wird wie genannt? Mann der Sünde. Und es gibt nur einen. Er ist beides. Ein König und ein Priester. Er ist ebenso ein Horn, also eine politische Macht, und eine Frau, eine Kirche. Und das ist gefallen. Gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Ein Vogel kann in der Bibel viele symbolische Bedeutungen haben. Der Heilige Geist wird als reiner Vogel beschrieben, als Taube. Das ist ein sehr interessantes Symbol, weil die Taube auch ein sanftes Wesen ist. Sie ist ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden. Deshalb können wir annehmen, dass in diesem System ein falscher Heiliger Geist tätig ist. Und es ereignen sich auch dämonische Vorgänge. Dann diese unguten Nachrichten. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken. Die Nationen haben ihre Philosophie verinnerlicht. Und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben. Die politischen Systeme sind also mit ihr vereint. Das ist eine ungesetzliche Verbindung. Kirche und Staat. Gefallen, gefallen. Und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Ist die Welt der Wirtschaft ebenfalls in dieses System integriert?
Definitiv. Teil von Kirche und Staat.
Richtig. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Sie wird also bald bestraft werden. Wo ist Gottes Volk laut diesem Vers? In Babylon.
Ja, deshalb müssen sie herauskommen.
Sie müssen herauskommen. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Wenn Menschen diesen Vers lesen, müssen sie verstehen, was Sünde ist, damit sie das System identifizieren können, von dem wir hier sprechen. Die Bibel ist ziemlich eindeutig, dass Sünde die Übertretung des Gesetzes ist. Ein jeder, der Sünde tut, übertritt das Gesetz und die Sünde ist die Gesetzesübertretung. Das steht in 1. Johannes 3, Vers 4. Jakobus 2, Vers 9 sagt, wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Hier bekommt der Ball eine interessante Richtung. Grundsätzlich sagt die Bibel, dass Sünde die Übertretung des Gesetzes ist. Welches Gesetz ist? Es liegt auf der Hand, dass es Gottes Gesetz ist, die 10 Gebote. Das System ist ein sündiges System. Es übertritt Gottes Gesetz. Wie wir wissen, hat die katholische Kirche Gottes Gesetz nicht nur übertreten, sondern veränderte es sogar und damit dafür gesorgt, dass jeder andere es auch übertritt, richtig?
Nun, sie denken, dass sie es verändert haben.
Sie denken, dass sie es verändert haben. Hier steht, wenn ihr aber die Person anseht, bedeutet das, dass ich bestimmte Menschen nicht respektieren soll? Etwa meine Eltern oder wen auch immer? Nein, das bedeutet es nicht. Aber wenn man jemanden ansieht, ihm dabei zuhört, wenn er einen von Gottes Gesetz wegbringt, was Sünde ist, dann ist das auch Sünde.
Ja, auch wenn es so aussieht, als ob er von Gott käme.
Richtig. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Wenn man also Respekt für den Mann der Sünde hat, dass man seinen Wünschen nachgibt, wird man selbst ein Sünder. Babylon ist ein Übertreter des göttlichen Gesetzes. Wie Offenbarung 18, Vers 4 sagt, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, denn die Welt wird ja wegen der Sünde zerstört. Und Gott möchte nicht, dass man an ihren Sünden teilhaftig wird. Bedeutet das nicht, dass er möchte, dass man sein Gesetz hält und nicht ihres?
Stimmt.
Okay. Warum? Damit man gerettet werden kann und nicht von den Plagen empfängt. In Vers 5 steht, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht.
Für mich ist dabei interessant, dass das Gesetz wieder in Zusammenhang mit Schutz gebracht wird. Das Gesetz ist also dazu da, um dich zu schützen.
Das stimmt. Erinnerst du dich noch, dass wir über das Gesetz der Freiheit sprachen? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das bringt uns an den Punkt, an dem wir fragen können, wer ist nun Babylon? Offenbarung 16, Vers 19 gibt uns mehr Durchblick. Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen. Sie nennt sich selbst auch eine Stadt. Die Stadt auf den 7 Hügeln. Und sie wurde in drei Teile zerrissen. Babylon besteht also aus drei Bestandteilen. Und die Städte der Heidenvölker fielen. Warum? Weil sie sich ihr gefügt haben. Und Babylon, der Großen, wurde von Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweins seines Zornes gebe. Es ist also auch die große Stadt, die über die Nationen herrscht. Und es hat drei Bestandteile. Und wenn wir zu Vers 13 gehen, sehen wir, dass es voller unreiner Geister ist, die wie Frösche aus ihr herauskommen. Und zwar aus den drei Bestandteilen. Sie kommen aus dem Maul des Drachen, aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten. Alle diese drei werden in der Bibel sehr eindeutig identifiziert. Die Reformatoren stellten es eindeutig klar, dass sie begriffen, dass diese Tiermacht nichts anderes als das römische System, das römisch-katholische System war. Und es hatte unreine Geister. Das bedeutet, dass der Geist, durch den sie handelten, nicht der Heilige Geist war, sondern ein falscher Geist.
Richtig.
Denn es war nicht in Übereinstimmung mit Gottes Gesetz.
So ist es.
Zum Gesetz und zum Zeugnis. Und wenn sie nicht in Übereinstimmung damit sprechen, dann ist kein Licht in ihnen. Wer ist nun der Drache? Wer ist das Tier? Und wer ist der falsche Prophet? Gehen wir durch und lassen wir die Bibel antworten. Betrachten wir zuerst, wer der Drache ist. Offenbarung 12, Vers 9. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Das ist dämonisch, richtig? Das ist teuflisch. Und das ist ein Bestandteil von Babylon. Es muss also Dogmen, also Lehrpunkte und Lehren geben, mit denen die Welt verführt wird, die direkt aus dem Mund der Schlange kommen. Ein Teil Babylons.
So ist es.
Okay. Johannes 8, Vers 44 sagt uns, ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also ist vieles, was von Babylon kommt, im Grunde eine Lüge. Es sind Lügen.
Lug und Trug.
Lüge und Täuschung auf jeder Ebene. Man kann dem nicht trauen, was aus diesem Mund kommt.
Nein.
Aber die ganze Welt rennt dem Tier hinterher.
Ja, weil es so nett aussieht, wie mit Zucker übergossen.
Es wird in einer sehr ansprechenden Verpackung präsentiert. Der Teufel selbst ist betrügerisch und arbeitet im Geheimen. Also gehen wir einmal zu den Lügen des Drachen. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Hier sind die drei Lügen der Schlange. Es gibt keinen Tod, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet wie Gott sein und werdet aus eurem eigenen Vermögen heraus entscheiden können, was gut und was böse ist. Ihr braucht Gott nicht, dass er es euch sagt. Das sind die drei Lügen. Okay, wir kommen auf sie nochmal zurück. Der Tierbestandteil. Offenbarung 13 sagt uns, wer das Tier ist. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das ist Wasser, also unter den Völkern, das 7 Köpfe hat und 10 Hörner hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Das sind die Merkmale, die man in Daniel 7 beim kleinen Horn findet. Eine Macht, die Gott lästert. Und sie kontrolliert die Nationen. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären und seine Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Die Allianz zwischen dem Drachen und dem Tier steht felsenfest. Und es enthält alle Bestandteile der Prophetie von Daniel, Kapitel 7. Es glich einem Panther oder Leoparden. Es enthält also griechische Philosophie. Und es war wie ein Bär, also es enthält auch medopersische Philosophie. Und es sprach wie ein Löwe. Es enthält babylonische Anteile. Und der Drache gibt ihm seine Macht. Es gibt nur ein System, das sich hierfür qualifiziert, Martin. Und alle Reformatoren sagten, das ist das römisch-katholische System. Ich spreche hier nicht von den Menschen. Wir sprechen über das System. Ihre Philosophie gründet sich auf griechische Philosophie. Die Philosophie des Naturrechts, griechische Philosophie. Glauben Sie bezüglich des Zustands der Toten, dass Gott sagt, du wirst sicherlich sterben, oder glauben Sie der Schlange, dass du unsterblich bist?
Sie glauben der Schlange.
Okay, also können wir uns das ansehen. Wenn wir zur Offenbarung Kapitel 17 gehen, bekommen wir etwas mehr Informationen. Und einer von den 7 Engeln, welcher die 7 Schalen hatte, kam. Hier spricht es über das endzeitliche Aussehen dieser Kreaturen. Denn die Engel haben schon die Schalen mit den Plagen in ihren Händen. Das ist also nur ganz kurz vor dem Ende. Und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Also ich zeige dir diese abgefallene Kirche. Denn eine Hure ist in der Bibel, geistlich gesprochen, ein abgefallenes System. Also sie sitzt an vielen Wassern, ist also in vielen Nationen repräsentiert, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Also die Bewohner der Erde glauben also eher ihrer Version als der Version Gottes.
Ja, sie haben alles geschluckt.
Und die Version, die sie präsentiert, ist die Version des Drachen. Richtig?
Ja, denn der steckt ja hinter all dem.
Und der ist ein Lügner?
Ja.
Also gründet es sich auf einer Lüge. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau, das ist die Kirche, auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Nun, dieses scharlachrote Tier ist das gleiche Tier mit den 7 Hörnern in verschiedenen Formen, das wir an vielen anderen Stellen finden. Offenbarung Kapitel 11, Offenbarung Kapitel 12, Offenbarung Kapitel 13, Offenbarung Kapitel 17. Und das eine, das scharlachrot ist, das kommt aus dem Abgrund hervor. Es ist also eine dämonische Macht. Es ist sehr dämonisch. Und diese Frau, diese Kirche, war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheiten ihrer Unzucht. Nun, die Sonnenanbetung war das große Problem zur Zeit Israels gewesen, richtig? Die einzige Kirche auf der Welt, die das Symbol der Frau mit dem goldenen Becher in ihrer Hand nutzt, ist Rom.
Ja.
Es gibt keine andere. Und die Jesuiten stellten die Frau sogar mit dem goldenen Becher samt der Hostie in der Form einer Sonnenscheibe dar. Mit dem Buchstaben IHS drauf. Das sind die Symbole des Jesuitenordens und sie sind Baal-Anbetung. Die Anbetung des Beelzebub. Geheimnis, Babylon, die Große, sie ist mysteriös, geheimnisvoll.
Alles wird im Finsteren und hinter den Kulissen gemacht.
Genau. Es heißt hier, dass auf ihrer Stirn ein Name geschrieben war. Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Dieses System hat Kinder. Und auch sie sind Huren. Anders gesagt, haben sie Anteil am gleichen Abfall, den sie auslebt, weil sie ihre Lehren geschluckt haben. Wer sind nun diese Töchter? Nun, im Mittelalter hatten sie keine Töchter.
Sie war die Einzige.
Und dann spaltete sich der Protestantismus von ihr ab. Es ist interessant, dass beim Konzil zu Trient der Erzbischof von Reggio hineinspazierte, als es beim Konzil dieses Streitgespräch gab, ob die Bibel der Standard sein sollte oder die Tradition. Und er sagte zu diesen Leuten, na, ihr haltet doch den Sonntag. Das ist ein Zeichen der römisch-katholischen Kirche, ein Zeichen ihrer Autorität. Ihr folgt ja nicht eurer Bibel, ihr folgt den Lehren der römisch-katholischen Kirche. Deswegen seid ihr einfach
Rebellen.
Ja, Rebellen. Und dann sagt sie, ich sitze als Königin. Meine Kinder werden zu mir zurückkehren. Heute haben sie den ökumenischen Rat und sie sitzen alle in diesem Rat zusammen.
Interessant.
Als Bündel zusammengebunden für das Feuer.
Wer das Haupt ist, immer noch die Mutter.
Die Mutter ist das Haupt. Aber interessanterweise hat sie ihre eigene Organisation und sie hat all die Kinder in der ökumenischen, doch sie zieht die Fäden und sie kehren zur Mutter zurück. Und ich sah die Frau, berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Also Martin, sie reitet auf dem Tier. Sie hat also politische Ziele, aber sie ist auch eine Frau. Sie hat also religiöse Ziele. Also schauen wir, was die Reformer damit machten. Das ist einer der Holzschnitte, die für Martin Luthers Bibel angefertigt wurden. Und in seiner Bibel werden die Könige der Welt hier drüben dargestellt, die niederknien und dieses Tier bewundern, mit der Frau, die es reitet. Und der Frau wurde die dreifache Krone des Papstes aufgesetzt. Was sagten also die Reformer? Hier schreibt Luther, denn da stehen alle seine Bullen und Bücher, worin er brüllt wie ein Löwe, dass kein Christ selig werden könnte, es sei denn ihm gehorsam und untertan in allen Dingen, was er will, was er sagt, was er tut. Dieses Stück zeigt gewaltig, dass er der rechte Endchrist oder Wiederchrist ist, der sich über und wieder Christus gesetzt und erhöht. Dabei zitiert er 2. Thessalonicher 2, Vers 4. weil er die Christen nicht selig sein lassen will ohne seine Gewalt, welche doch nichts ist, von Gott nicht angeordnet noch geboten. Zuletzt ist es nichts als der Teufel, da er seine Lügen von Messe, Fegefeuer, Klosterei, eigenen Werken und Gottesdienst, welches dann das rechte Papsttum ist, treibt über und wider Gott, verdammt, tötet und plagt alle Christen, die solchen seinen Greuel nicht über alles heben und ehren.
Harasses all Christians who do not exalt and honor this abomination of his above all things.
Er hat seine eigene Art mit Worten, nicht wahr?
Ziemlich anschaulich.
Also, er nannte das Kind beim Namen. Und dann eine ganz interessante Geschichte, die in diesem Holzschnitt steckt. Sie sind aus verschiedenen Ausgaben der Lutherbibel. An dem ersten sind die zwei Zeugen, die das Alte und Neue Testament repräsentieren, richtig? Und diese zwei Zeugen sehen sich mit einem Drachentier konfrontiert. Und dieses Drachentier hat die dreifache Krone auf seinem Kopf. Ganz offensichtlich sagt er damit, das ist Rom, das ist die päpstliche Tiara. Und das Tier ist in Gegnerschaft zu den zwei Zeugen. Dann gab es wohl eine negative Reaktion, wohl von einem der Staatsmänner zu Luthers Zeit. In der nächsten Ausgabe war das gleiche Bild zu sehen, mit den zwei Zeugen und dem Drachen. Aber anstelle der dreifachen Krone setzen sie dem Tier eine normale, königliche Krone auf.
Man sagte ihm, sag es nicht so unverhohlen.
Sei nicht so unverblümt. Sobald Luther davon überzeugt war, dass das römische Papsttum der Antichrist sei, verlor er keine Zeit, dies in seinen Schriften bekannt zu machen. Dabei bediente er sich auch des ihm zur Verfügung stehenden Künstlers Lukas Cranach, um es noch bildlicher zu verstärken. Er ließ Cranach in der ersten Ausgabe seiner Übersetzung des Neuen Testaments das Tier aus dem Abgrund mit der dreifachen päpstlichen Tiara begleitend zur Offenbarung 11 darstellen. Wahrscheinlich musste in der zweiten Ausgabe wegen der Beschwerde des Reichsregiments die päpstliche Tiara durch eine einfache Krone ersetzt werden, damit es nicht mehr so offensichtlich war. Also Martin Luther war darüber nicht sehr glücklich. Die nächste Ausgabe kam wieder mit den zwei Zeugen heraus und der Drache war noch größer und noch hässlicher mit einer noch größeren dreifachen Krone auf seinem Kopf.
Er hebt es jetzt hervor.
Ja, er hebt es hervor. Als jedoch 1534 Luthers Übersetzung der ganzen Bibel zur Veröffentlichung vorbereitet wurde, stützte der bis jetzt unbekannte MS aus Cranachs Werkstatt sich weitgehend auf Cranachs vorherige Holzschnitte und stellte die dreifache Papstkrone wieder dar. Und Christoph Walter, ein Korrekturleser und Drucker in der Druckerei von Hans Luft in Wittenberg, bestätigte, dass Luther nicht nur für die Übersetzung, sondern zu einem großen Teil auch für die Bilder verantwortlich war. Luther versicherte sich, dass die dreifache Krone zurück auf diesen Drachen kam, und zwar noch größer und auffälliger. Also dieser Krieg tobt schon eine sehr lange Zeit.
Ja, und man kann sehen, dass dieser Krieg sogar unter einigen Leuten herrscht, die die gleiche Sprache sprechen.
Richtig. Herrscht dieser gleiche Krieg heute immer noch?
Ja.
Nenn den Papst nicht Antichrist.
Stimmt, das ist wahr.
Nein, nein, und mach das vor allem nicht in der ökumenischen Bewegung, diese Individuen so zu dämonisieren. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wer der falsche Prophet ist. Wir wissen, wer der Drache ist, wir wissen, wer das Tier ist. Wer ist nun der falsche Prophet? Wir erinnern uns, dass sie Kinder hatte, die entstanden sind. Die einzigen, die sie hervorgebracht hat, waren doch die protestantischen Kinder, richtig? In Offenbarung 19, Vers 20 heißt es, und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet. Und dann sagt uns der Vers, was diese falsche Prophetenkomponente getan hatte, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Also hier ist ein religiöses System, bei dem Wunder eine große Rolle spielen und die Leute davon überzeugen, dass alles, was sie auch tun, in Übereinstimmung mit Gott ist, während es in Wirklichkeit doch gegen Gottes Willen ist, richtig? Also, das ist sehr interessant. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Dieser falsche Prophet hätte es besser wissen sollen. Es stand ihnen alles zur Verfügung, plus diese Holzschnitte, die wir gerade angeschaut hatten. Aber sie sitzen in ökumenischen Gremien mit ihnen und predigen deren Lehren und halten das päpstliche Gesetz eher als das christliche Gesetz.
Genau genommen hatten sie die Gelegenheit. Sie kamen ja auch heraus.
Ja.
Aber dann gingen sie zurück.
Sie kehrten zurück. Meine Kinder werden zurückkehren. Ich werde nicht ohne meine Kinder sein. Sie ist sehr arrogant. Das zweite Tier aus Offenbarung 13 steht mit dem falschen Propheten in Verbindung. Wir lesen über dieses zweite Tier ab Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Es hatte zwei Hörner. Wir sahen, dass es Mene, Mene gab, und wir sahen auch, dass es Gefallen, Gefallen hieß.
Ja.
Und hier haben wir zwei Hörner. Das eine ist die Staatsmacht und das andere die Kirchenmacht. Und sie sprechen beide wie ein Drachen.
Aber es hat etwas von einem Lamm.
Richtig.
Es sieht wie eine christliche Macht aus.
Ja, weil da ein Lamm ist.
So ist es.
Aber es spricht wie ein Drache. Wir wissen, wer dem ersten Tier die Macht gab.
Ja.
Nämlich der Drache. Egal, welche Sprache dieses erste Tier spricht, es ist die Sprache des Drachen. Und jetzt fängt das zweite Tier auch an, wie ein Drache zu sprechen. Das ist das protestantische Amerika, das wie ein Drache spricht. Also wenn diese Politiker und diese Kirchenmänner ans Pult treten, sprechen sie die Sprache des ersten Tieres.
Allerdings.
Und wir haben das in unseren Vorträgen immer und immer wieder gezeigt, dass sie in völliger Übereinstimmung sind und sogar öffentlich Dokumente unterzeichnet haben, um zwar im Vatikan, um zu zeigen, dass sie mit dem Denken Roms übereinstimmen. Und gemäß der Schrift lügt Rom. Und das zweite Tier übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen. Nun, das erste Tier war eine Macht, die verfolgte, und wenn man nicht auf es hörte, gab es Konsequenzen. Die Inquisition, die Folterbank, alles Mögliche. Also dieses zweite Tier wird dasselbe tun. Und es wird Menschen zwingen. Wie? Es bringt die Erde und die auf ihr Wohnenden dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Also wie macht man sowas? Durch eine Gesetzgebung, die jeden zwingt mitzumachen bei bestimmten Normen und Standards, zu denen sie Gesetze erlassen.
Ja.
Und das sind genau genommen Gesetze, die Teil des ersten Tieres sind, nämlich Rom. Und wie überzeugen sie die Menschen, dass Gott offensichtlich auf ihrer Seite ist?
Durch dieses Wunder, wie es hier steht.
Korrekt. Wir wissen, dass es der falsche Prophet ist, der diese Wunder tut, also lesen wir es hier auch. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun gegeben sind. Hier haben wir das Bindeglied. Der falsche Prophet ist derjenige, der die Wunder macht.
Und er steckt mit dem ersten Tier unter einer Decke.
Ja, sie stecken unter einer Decke, Martin. Wenn Feuer vom Himmel fällt, ist das ein Symbol für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber die Vögel sind unrein. Das ist also ein falscher Heiliger Geist, der die Menschen auf den Holzweg führt. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Und wenn sie nicht zu sprechen, haben sie, gemäß diesem Vers, kein Licht. Die protestantischen Kirchen mit ihrem Wohlstandsevangelium und ihrem wunderwirkenden Evangelium führen die Menschen zurück nach Rom. Wir haben gesehen, wie Kenneth Copeland das tut. Und wir haben die großen evangelikalen Führer gesehen, die das tun. Wir haben gesehen, wie Rick Warren das tut. Wir haben es bei allen von ihnen gesehen, dass sie die Menschen zurück nach Rom bringen.
So ist es.
So ist der falsche Prophet, der gefallene Protestantismus in völliger Übereinstimmung mit diesem System. Die drei Bestandteile sind also der Drache, Spiritismus. Das zweite ist das Tier selbst, der römische Katholizismus. Und der dritte Bestandteil ist der falsche Prophet. In gewisser Weise haben wir einen Vater, einen Sohn und einen Heiligen Geist. Und alle Macht ist dem Sohn gegeben. Jeder beugt sich vor Rom nieder und sie diktiert. Und alles Gericht ist ihr übergeben. Sie wird entscheiden, was richtig und was falsch ist.
In allen befindet sich dieser falsche Geist. Und das gibt ihnen die Möglichkeit, sich zu einen.
Richtig. Sie vereinen sich nicht in der Wahrheit. Sie vereinen sich im Irrtum. Wenn wir von falschen Propheten sprechen, sprechen wir von etablierten, falschen Prophetenbewegungen. Der Begriff falscher Prophet kann sowohl auf Einzelpersonen als auch auf Gruppierungen angewandt werden. In den Tagen vor dem Protestantismus gab es weitgehend nur einen falschen Propheten als Institution, nämlich Rom. Als der Protestantismus sich in verschiedene Teile aufspaltete und den gleichen Geist der Verfolgung gegen jene an den Tag legte, die sich von ihnen unterschieden, ganz wie Rom es getan hatte, traten viele falsche Propheten auf. Und Jesus warnte vor diesen falschen Propheten. Wir lesen darüber in Matthäus und 1. Johannes. Dort lesen wir, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Wir haben gerade gehört, dass das zweite Tier verführt wird. Wie viele protestantische Gruppierungen gibt es in diesem Tier? Tausende, nicht wahr? Einige behaupten über 3000. Geliebte, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in der Welt ausgegangen. Wir müssen nicht nach Individuen Ausschau halten. Wir können nach Institutionen Ausschau halten. All diese zigtausend Institutionen, die ein Wohlstandsevangelium verkünden und ein Evangelium, bei dem es kein Gesetz mehr gibt, aber sie halten am päpstlichen Gesetz fest. Erstaunlich. In Jeremia 51, Vers 9 steht, wir haben Babel heilen wollen, aber es ist nicht gesund geworden. Verlasst es und lasst uns jeder in sein Land ziehen, denn sein Gericht reicht bis zum Himmel und steigt bis zu den Wolken empor. Das ist die Warnung vor Babylon im Typus, vor dem ursprünglichen Babylon. Wir wollten sie heilen, aber sie kann nicht geheilt werden. Also verlasst es, kommt heraus aus ihr, richtig? Flieht vor ihr. Nun, wann wollte er es heilen? Gleich zu Anfang. Sie hatten die Gelegenheit. Nebukadnezar nahm die Wahrheit an. Aber schon die nächste Generation ging wieder zurück und es wurde immer schlimmer bis zu Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Da war es schon vorbei, nicht wahr? Also flieht aus Babylon, sie wird zerstört werden. Das Gleiche wird mit dem antitypischen Babylon passieren. Offenbarung 19, Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet. Das sind die religiösen Systeme in der Christenheit. Der Katholizismus und der gefallene Protestantismus. Der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Der Teufel muss noch weitere 1000 Jahre warten, bis er vernichtet wird, nicht wahr?
Und auch dieses Babylon hätte, wie das in Jeremia, geheilt werden können.
Es hätte geheilt werden können. Es gab eine protestantische Bewegung. Sie hatten die Gelegenheit. Sie hatten das Konzil von Trient. Sie hatten das Wort Gottes. Aber nein, sie verwarfen es und setzten die Tradition über Gottes Wort. Und dann hatten sie die Unverfrorenheit, hinzugehen und Manuskripte aus Abfalleimern auszugraben und die ursprünglichen Manuskripte zu verletzen und Hunderte von Versionen rauszubringen, die vom Textus Receptus abweichen,
die aber mit Babylon übereinstimmen.
Ja, mit deren Theorie, richtig. Im Grunde sehen wir in dieser Welt, wie Wille gegen Wille streitet. Matthäus 6, Vers 10 sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Martin, Gottes Wille geschieht momentan nur im Himmel und definitiv nicht auf der Erde. Es muss also etwas geschehen. Diese Erde und ihre Rebellion müssen zerstört werden, damit Gottes Wille im Himmel und auf der Erde geschehen kann. Markus 3, Vers 35. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Was also die Frage betrifft, was der richtige Weg und was der falsche Weg ist, wenn man den Willen Gottes tut, dann ist man Teil der Familie Gottes. Wenn man den Willen Gottes nicht tut, Ich kenne dich nicht. Du, der du die Gesetzlosigkeit anomia praktizierst, das, was gegen das Gesetz Gottes ist. Epheser 6, Vers 6. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knecht des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Hebräer 10, Vers 36. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen erlangt. Das ist doch ziemlich logisch.
Kann man die Verheißung erlangen, ohne den Willen Gottes zu tun?
Nein. Und wo findet man den Willen Gottes?
Im Gesetz.
Im Gesetz. Und versichere dich lieber, das richtige Gesetz zu lesen. Wenn wir alle diese Verse durchgehen, was wir nicht machen müssen, kann man überall im Blau den Willen Gottes sehen. Jakobus spricht davon, das königliche Gesetz zu erfüllen. Das sind die 10 Gebote. Mach das! Hier sind die, die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu haben. Der Wille Gottes ist offensichtlich sehr wichtig. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist das Gegenteil davon. Was ist das Gegenteil von Gutes tun? Lass es uns in 2. Könige 17, 13 lesen. Ja, wenn der Herr gegen Israel und Juda durch alle Propheten und alle Seher Zeugnis ablegte, indem er ihnen sagen ließ, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und meine Satzungen nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich durch meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt habe. Was ist also böse?
Sich gegen das Gesetz zu wenden.
Gegen das Gesetz zu verstoßen. Babylon ist ein System, das Gottes Gesetz beseitigt hat. Bildverehrung ohne Ende. Rom entfernte das zweite Gebot, das davon spricht, dass man sich kein Bildnis machen soll. Rom veränderte das vierte Gebot, den Sabbat, der uns an Gott als Schöpfer und Erlöser bindet. Stattdessen band sie alle an sich selbst und veränderte den Sabbat zum Sonntag. Babylon ist gefallen. Wir haben es schon viele Male gelesen. Und sie ist zu einer Behausung der Dämonen geworden. Ich denke, dass wir das jetzt schon verstehen sollten. Lasst uns eine Aussage aus dem großen Kampf nehmen. Hier steht, diese Schriftstelle weist vorwärts auf eine Zeit, da die Ankündigung des Falles Babylons, wie sie der zweite Engel in Offenbarung 14, Vers 8 macht, wiederholt wird. Erwähnt aber zudem die Verderbnisse, die in die verschiedenen Gemeinschaften, aus denen sich Babylon zusammensetzt, eingedrungen sind, seitdem jene Botschaft im Sommer 1844 zuerst verkündigt wurde. Ein schrecklicher Zustand der religiösen Welt wird hier beschrieben. Mit jeder Verwerfung der Wahrheit werden die Gemüter des Volkes finsterer und die Herzen hartnäckiger werden, bis sie hinter einer ungläubigen Dreistigkeit verschanzt sind. Den von Gott gegebenen Warnungen zum Trotz verhöhnen sie weiterhin eines der 10 Gebote, bis sie dahin kommen, die zu verfolgen, die es heilig halten. Christus wird durch die Geringschätzung, mit der man sein Wort und sein Volk behandelt, für nichts geachtet. Wenn die Lehren des Spiritismus von den Kirchen angenommen werden, da haben wir die Drachenkomponente, fällt die dem fleischlichen Herzen auferlegte Schranke und das etwaige Religionsbekenntnis wird zum Deckmantel der niedrigsten Sünde. Der Glaube an spiritistische Offenbarungen öffnet verführerischen Geistern und Lehrern der Teufel die Tür. Und auf diese Weise wird der Einfluss der bösen Engel in den Kirchen spürbar. Das ist unfassbar. Die Jesuiten sagen sogar, dass wir die Dämonen und durch den Teufel selbst offenbarte Wissenschaften nutzen können. Bestimmt bei Seancen und anderen Manifestationen. Sie arbeiten also mit diesen Manifestationen zusammen.
Und dieser falsche Geist kam auch herein, und jetzt ist es so, wie wir es gerade gelesen haben. Er wird wahrgenommen, als ob es der Gute wäre.
Richtig. Nur um wirklich sicherzustellen, dass wir hier nicht voreingenommen sind, müssen wir die Lehren der Schlange und die Lügen der Schlange innerhalb des Systems finden. Machen wir uns also auf die Suche. 1. Mose 3, Vers 1. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, er säte gleich Zweifel. Und was sagte die Schlange? Keineswegs sollt ihr sterben. Was lehrt Rom? Das ist der Katechismus der katholischen Kirche. Die Kirche lehrt, dass jede Geistesseele unsterblich ist. Sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leibe trennt. Wem glauben Sie? Der Schlange oder Gott?
Der Schlange.
Ja, Sie glauben der Schlange. Sind Sie vielleicht nur verführt oder wissen Sie, dass Gott etwas anderes sagte? Sehen wir es uns an. Die neue katholische Enzyklopädie über die Unsterblichkeit. Die Seele im Alten Testament meint nicht einen Teil des Menschen, sondern den Menschen als Ganzes, als ein lebendiges Wesen. Im Neuen Testament bezeichnet es gänzlich das Leben einer individuellen, bewussten Einheit. Jüngere Bibelexegeten bleiben dabei, dass das Neue Testament die Unsterblichkeit der Seele nicht im hellenistischen Sinne lehrt, das heißt als ein Weiterleben eines unsterblichen Prinzips nach dem Tod. Sie wissen es also, die Bibel lehrt es nicht, aber wir lehren es. In direkten Widerspruch zu Gott. Das ist Spiritismus. Das ist die Lehre des Drachen.
Ja.
Unter Missachtung des göttlichen Wortes sagen sie, dass sie der Schlange glauben. Ihre offizielle Lehre.
Ganz direkt.
Es ist interessant, dass sowohl Luther wie auch Tyndale die Lehre vom Seelenschlaf annahmen. Anders gesagt, die Toten wissen nichts und es gibt eine Auferstehung, entweder zum ewigen Leben oder zum ewigen Tod der Vernichtung. Du wirst sterben. Wenn du sündigst, wirst du sterben. Du wirst keinen Zustand dazwischen erleben, einen Platz, den sie als Hölle verherrlichen, wo du Poker spielst und Partys haben kannst. Was ist mit der zweiten Lüge? Ihr werdet sein wie Gott. Hier haben wir den römischen Katholizismus. Hier steht, das Wort ist Fleisch geworden, um uns Anteil an der göttlichen Natur zu geben. Dazu ist das Wort Gottes Mensch geworden und der Sohn Gottes zum Menschensohn, damit der Mensch das Wort in sich aufnehme und an Kindesstatt angenommen zum Sohn Gottes werde. Das Wort Gottes wurde Mensch, damit wir vergöttlicht würden. Martin, das ist doch unfassbar, richtig?
Ja, das ist New Age.
Ja, weil uns der eingeborene Sohn Gottes Anteil an seiner Gottheit geben wollte, nahm er unsere Natur an, wurde Mensch, um die Menschlichen göttlich zu machen.
Die Lehre der Schlange.
Schlangenlehre. Anmaßung im höchsten Grade. Die offizielle Lehre der katholischen Kirche. Wenn ich mit ihr zu Tisch sitze und sage, dass ich eins bin mit ihren Zielen, dann sündige ich gegen Gott, richtig?
Ja.
Päpstliche Ansprüche auf Göttlichkeit, außer dem vielfältigen mittelalterlichen päpstlichen Anspruch, Gott auf Erden zu sein, haben Päpste der Neuzeit sich nicht von diesen Ansprüchen distanziert. Papst Leo XIII. Sagte das Folgende über die Rolle des Papsttums und der römischen Kirche. Denn wir sahen im Geiste jene ungezählte Menge, die dem Ausdruck des Jubels aller Katholiken ganz fremd gegenüberstanden, teils weil zu ihnen noch nicht die Kunde der frohen Botschaft gedrungen ist, teils weil ihnen, wenn sie auch den christlichen Namen tragen, das Glück des katholischen Glaubens geraubt ist. Tief hat uns diese Tatsache bekümmert und sie bekümmert uns immer noch. Großgeschrieben. Gott sagte, lasst uns Menschen machen. Das ist doch arrogant, Martin. Denn es ist uns unmöglich, ohne tiefen Schmerz daran zu denken, dass ein so großer Teil der Menschen fern von uns, das ist doch ein anderer Gott.
Das kleine Horn wird Lästerungen sprechen. Das sind doch lästerliche Reden.
Richtig. Wie auf einem Irrweg wandelt, da wir auf Erde Gottes Stelle vertreten. Das ist so unverfroren arrogant. Und weil sie es als unfehlbar ansehen, können sie es nie zurückziehen, richtig?
Ja.
Was ist nun mit der dritten Behauptung? Und wissen, was gut und böse ist? Katechismus der katholischen Kirche, Artikel 3, die Freiheit des Menschen. Gott hat den Menschen als vernunftbegabtes Wesen erschaffen und ihm die Würde einer Person verliehen, die aus eigenem Antrieb handelt und über die Handlungen Herr ist. Gott wollte nämlich den Menschen der Macht der eigenen Entscheidung überlassen, sodass er von sich aus seinen Schöpfer suche und frei zur vollen und seligen Vollendung gelange, indem er ihm anhängt. Ist das biblisch?
Nein.
Die Bibel sagt, niemand fragt nach Gott, nicht einer.
Das ist der Grund, warum die Welt in so einem Zustand ist.
Oh, dass du doch nur auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen. Wer schrieb denn vor, was richtig oder falsch ist? Der Mensch oder Gott?
Laut ihnen der Mensch.
Laut ihnen der Mensch. Das ist Schlangenlehre. Die Lehre des Teufels.
Ja.
Und wenn man in Übereinstimmung mit diesem System zusammensitzt, sündigt man. Man wird ihr teilhaftig. Kommt aus ihr heraus, mein Volk. Seit dem Zweiten Vatikanum weist ein beachtlich breiter Konsens in der moraltheologischen Literatur darauf hin. Nun, lass uns zuerst einmal definieren, wer hier spricht. Richard M. Gula, Reason Informed by Faith, ist ein jesuitischer Professor der Theologie. Nun, das ist katholische Lehre. Es ist eine Lehre der Schlange, dass der Mensch als Person der geeignetste Ausgangspunkt ist, um die Bedeutung der Moralität im Allgemeinen herauszuarbeiten und um grundsätzliche Kriterien zu liefern, was im Umgang mit bestimmten Fragen der Moral notwendig ist. Es entthront Gott nicht und erhebt den Menschen als Person nicht auf die Ebene höchsten Wertes, wenn man sagt, dass die Person gleichermaßen als die Norm der Moralität betrachtet wird. Doch, das tut es wohl. Wenn man sagt, dass der Mensch der Ausgangspunkt ist, wir müssen nicht auf Gott hören.
Genau.
Das entthront Gott nicht, das lässt ihn einfach da oben, richtig?
Ja.
Das umgeht ihn einfach.
Weil man selbst am besten weiß, was gut und böse ist.
Richtig. Es ist jedoch ein enormer Vorteil im Magistertum, eine institutionalisierte Autorität zu haben. Das ist die Hierarchie der Kirche, weil diese eine Struktur bietet, die kooperativ und komplementär die Erfahrungen und Einsichten verschiedener Perspektiven zusammenführen kann, um dadurch erfolgreich die Wahrheit über das moralische Leben so vollständig wie nur möglich zum Ausdruck zu bringen. Woher bekommst du deine moralischen Werte? Durch Konsens.
Und von den oberen Leitern.
Richtig. Falls man einen Haufen Perverser in seiner Gruppe hat, dann wird deine moralische Perspektive und dein moralischer Richtwert ziemlich niedrig liegen. Wenn man sich die Grausamkeiten ansieht, die von dieser Institution praktiziert werden, und der Herr hat dafür gesorgt, dass sogar die Nachrichten in den Medien uns über Pädophile und abstoßende Aktivitäten berichten, die in diesen Einrichtungen geschehen. Wenn das der moralische Kompass ist, anhand dessen wir Moralität beurteilen, dann helfe uns Gott. Darüber hinaus sind wir inmitten so vieler widerstreitender Stimmen, die uns sagen, was wir tun sollen, und so vieler verschiedenen Einrichtungen, die Bilder davon entwerfen, was das Leben lebenswert macht, in der glücklichen Lage, ein Magistertum zu haben, um in moralischen Angelegenheiten zu unterscheiden. Nun, Martin, ich kann dazu nur sagen, dass wir uns glücklich schätzen können, dass wir Gottes Wort haben, das uns in moralischen Angelegenheiten unterrichtet. Unglaublich! Die oberste Verantwortung des Magistertums ist, uns zu helfen, das Evangelium für unsere Zeit zu verstehen und uns bei der Annahme seiner Grundwerte zu fördern. Kein Wunder, dass wir heutzutage Gesetze haben, die so verdreht sind und dem Wort Gottes völlig widersprechen und vorgeben, dass das Gerechtigkeit sein soll.
Ja, weil es doch zu unserer Zeit passt.
Genau. Die Formel, keine unfehlbare Entscheidung, sondern das Gewissen entscheidet, ist eine völlige Verdrehung der wahren Funktion des Gewissens. Das Gewissen muss informiert werden. Katholiken wäre das Fällen einer Gewissensentscheidung in einer gleichgültigen oder widersprüchlichen Haltung zum Magistertum der Verlust seines Anspruchs als loyaler Katholik gemäß eines richtig informierten Gewissens zu handeln. Wir hatten ja erst eine Folge zur Freiheit. Wir sprachen dabei auch über das Gewissen. Martin, woher kommt dein Gewissen?
Von diesem Buch.
Von diesem Buch. Ich nehme es mal, um sicherzugehen, dass die Leute dieses Buch sehen. Dieses Buch. Davon bekommen wir unsere Informationen, wie unser Gewissen informiert werden sollte. Diese Leute sagen, nein.
Sie sagen, du bist nicht einmal Katholik, wenn du nicht auf sie hörst.
Richtig.
Und das trifft auch auf alle anderen Denominationen zu, die jetzt mit eben diesem System in ökumenischen Gremien sitzen.
Richtig. Und Grundlehren der Bibel um der Harmonie willen beiseite schieben. Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Nein.
Und wie wirkt sich das auf dein Gewissen aus, wenn du das machst?
Es ist unglaublich. Die Leute werden sagen, ja, aber das war das Papsttum des Mittelalters. Nein! Das ist das Papsttum aller Zeiten. Die Autorität des Papstes, Teil 1 aus Catholic Answers. Dort wurde diese Frage gestellt. In anderen Schriften von Catholic Answers zeigen wir, dass die Kirchenväter anerkannten, dass Jesus Petrus zum Felsen machte, auf den er seine Kirche bauen würde. Dass das Petrus einen besonderen Vorrang gab, dass Petrus nach Rom ging und dass er dort Nachfolger hinterließ. Ich lese nun den fettgedruckten Teil, dass die Kirche mit Rom wegen ihres überlegenen Ursprungs übereinstimmen müsste. Das ist so eine Arroganz. Das kommt von ihren eigenen Quellen.
Und alle stimmen bis jetzt zu.
Also was mich betrifft, mein Standard ist hier. Und was ihren Standard und ihre Norm betrifft, sie können so viel griechische Philosophie predigen, wie sie wollen. Aber es ist nicht biblisch. Und dann noch die Arroganz zu haben, sich auf einen großen weißen Thron zwischen zwei Cherubimen zu setzen, mit vier lebendigen Wesen um dich herum, das ist doch eine unglaubliche Blasphemie. Und der gegenwärtige Papst hat das zu zahlreichen Anlässen gemacht. Er ist genauso schuldig wie seine Vorgänger.
Denn in der Bibel wird Gott so auf einem Thron sitzend beschrieben.
Ist also dieses System Babylon? Ja, okay. Wir wollen wieder sicher gehen. Lass uns die Jesuiten fragen, dass sie das herausarbeiten sollen. Wie beeinflusst das die Verwendung der Schrift laut Rom? Die katholische moralische Tradition erhebt Anspruch auf zwei Quellen, um moralische Erkenntnis zu gewinnen. Die Schrift und das Naturrecht.
Naturrecht ist griechisch.
Ja, griechische Philosophie. Weil sie so sehr darum bemüht war, einen gemeinsamen Grund für ein sittliches Leben zu finden, dem alle Völker zustimmen konnten, gab die katholische Tradition dem Völkerrecht als hauptsächlicher Quelle moralischer Erkenntnis den Vorrang. Unverfroren die Heilige Schrift beiseite geschoben. Während es den Anschein einer biblischen Grundlage, das ist wirklich arrogant, während es den Anschein einer biblischen Grundlage für die Moraltheologie erweckt, erlaubt der Gebrauch von Beweistexten der Schrift nicht wirklich, in das Gebilde moraltheologischer Überlegungen einzudringen. Martin, wenn du das liest, kommt heraus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Das System wird ins Verderben gehen, in den Feuersee. Möchtest du mit ihnen als Bündel zusammengeschnürt werden, sei versichert, sie werden im Feuersee enden. Weil sie ihrem historischen Umfeld und Konditionierung unterworfen sind, müssen sie interpretiert werden, um auf gegenwärtige Situationen Anwendung zu finden. Also schreib die Bibel um, wie sie dir passt.
Weißt du, dass das schon in vielen verschiedenen Denominationen erklingt?
Wir hören das die ganze Zeit.
Wir brauchen die höheren Kritiker. Wir müssen die Bibel auf unsere Zeit anwenden.
Ob das die Frage der Abtreibung oder der Homosexualität betrifft oder die Genderfrage, egal worüber man spricht, man muss die Bibel neu interpretieren. Nein.
Stimmt.
Du liest deine Bibel so, wie es dasteht. Und du bringst dich zum Standard der Bibel und nicht die Bibel zu deinem Erbärmlichen hinunter. Martin, ich muss etwas herunterkommen. Mir wird ein bisschen heiß unter dem Kragen, wenn ich hier von dieser babylonischen Gräueltat lese. Martin, das ist ein erstaunliches kleines Buch. Es stammt von 1946, Moody Press. Es geht um die Bibel und die römische Kirche. 1946 ist noch nicht so lange her. Nun, das war schon vor deiner Zeit.
So ein bisschen.
Ein wenig.
Ich denke auch vor deiner Zeit.
Naja, knapp, um 3 Jahre. Ich war schon fast da. Aber hören wir doch zu, was diese Leute damals schrieben. Ach, mein Herz sehnt sich nach Theologen und Predigern, die immer noch das Wort Gottes predigen. Ich möchte meine Kirche zurück. Die Reformatoren sahen die Heilige Schrift als einzige Richtschnur für Glauben und Praxis an. Und die Söhne der Reformatoren warfen diese einzige Richtschnur aus dem Fenster, nachdem sie von den geschickten und gottlosen Händen der Kritik zerrissen wurde. Mit der Bibel verschwindet auch der Gott der Bibel. Und wenn wir Rom mit ihrer Verehrung von Bildern, Reliquien und dergleichen wegen buchstäblichen Götzendienstes anklagen, kontern sie mit der Anklage des intellektuellen Götzendienstes. Nämlich insofern, dass der Protestantismus, nachdem er den Gott der Offenbarung verworfen hatte, einen neuen Gott schuf. Das Produkt eines abgefallenen Denkens. Rom hat keine Angst vor dem Modernismus. Er verspricht ihr reichen Fang, weil die vagen und nebulösen Ungewissheiten des Modernismus das menschliche Herz nicht zufriedenstellen kann, empfiehlt Rom sich denen, die unter dem Einfluss dieser saft- und kraftlosen Art von Protestantismus stehen, und bietet anstelle der befremdlichen Unsicherheiten, des gleichgültigen Indifferentismus, die Autorität der Kirche, die von Jesus Christus gegründet wurde. Das ist so wunderbar formuliert. Nun, einige werden sagen, dass die Sprache zu kompliziert ist. Nun, dann studiere
es. Lies es noch einmal.
Ja, lies es noch einmal, bis du verstehst, was sie sagen.
Ich frage mich, was diese Person geschrieben hätte, wenn sie jetzt leben würde.
Vielleicht wäre derjenige so indoktriniert, dass er in einem ökumenischen Gremium sitzen und überhaupt nichts mehr schreiben würde. Aber zumindest war sein Gehirn nicht hinter seinem Rücken gefesselt. Das war Protestantismus im Jahr 1946, Martin. Was lernen Sie zur Versöhnung? Das wirklich unvergleichliche Herz des Evangeliums? Jesaja, darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Man hat hier das Alte Testament und die Erfüllung im Neuen Testament. Und das ist das Herz des Erlösungsplans, die Versöhnung. Und Rom sagt, nein, es gibt keine Versöhnung. Jesus starb nicht für dich, denn du bist nicht durch des Lammes Blut erlöst. Das ist babylonisch. Du sollst durch die Werke gerettet sein? Eines dieser Werke ist das Halten des Sonntags. Apostolisches Schreiben, Dies Domini des heiligen Vaters Johannes II. An die Bischöfe, den Klerus und die Gläubigen. Wir werden jetzt nur diesen blauen Teil lesen. Leo der 13. bezeichnete in der Enzyklika Rerum Novarum die Sonntagsruhe als ein Recht des Arbeiters, das der Staat garantieren müsse. Jetzt kommen wir schließlich zu des Pudels Kern. Hier hat man ein Gesetz, das ein römisch-katholisches Gesetz ist, und dieser Papst Leo mit seiner Enzyklika Rerum Novarum, die sich mit der sozialwirtschaftlichen Ordnung befasst, sagt, dass der Staat die Heiligkeit des Sonntags erzwingen und garantieren müsse.
Hier kommt man, wie du sagtest, zum Kern des Ganzen. Denn hier steht die Autorität Gottes im Gegensatz zur Autorität der Schlange.
Voll und ganz. Man hat hier zwei gegensätzliche, autoritative Aussagen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst.
Warum?
Weil ich dein Schöpfer bin und auch dein Erlöser. Darum sage ich, es ist dieser Tag, der siebte Tag. Und da kommt Rom und sagt, nein, der erste Tag der Woche. Und wir werden das auf meine Art machen und der Staat muss es garantieren. Wenn der Staat dies garantiert, dann tanzt der Staat nach der Pfeife des ersten Tieres. Und es erzwingt dessen Zeichen seiner eklatantischen Macht. Deshalb ist es weniger eine Frage welchen Tages, sondern eine Frage der Autorität, die zufälligerweise mit einem Tag verbunden ist. Lass uns sicher gehen, denn wir müssen verstehen, wer Babylon ist und warum Menschen sich von ihm trennen müssen.
Ja, denn viele Leute sind verwirrt wegen dieses Mahlzeichens des Tieres.
Richtig. Lass uns noch etwas tiefer eindringen. Dies erklärt den Katechismus. Das ist die Bellarmine Form Edition. Bellarmine war ein Kardinal. Aber das sind Erklärungen zum Katechismus. Und sie sprechen von den Geboten Roms. Man spricht von den 6 Geboten der Kirche. Nun, diese Gebote haben nichts mit den 10 Geboten zu tun. Sie sind eine Erklärung eines Gebotes.
Stimmt.
Nämlich des Sabbatgebotes. Lesen wir sie doch. Die sechs Vorschriften der Kirche sind eine Erweiterung des dritten Gebotes des Dekaloges. Wir müssen im Auge behalten, dass sie das zweite entfernten. Also sollte das dritte eigentlich das vierte sein. Das ist das Sabbatgebot, das das vierte in der Bibel ist, aber sie machten es zum dritten, weil sie in ihrer Arroganz das zweite entfernten, damit sie Götzenkult betreiben können und Pachamama anbeten, wenn sie es wollen. Die erste Vorschrift der Kirche. Beachtet bitte, dass es nicht der Bibel heißt. Die erste Vorschrift der Kirche verpflichtet den Gläubigen, von der Arbeit noch an bestimmten Tagen, außer dem Sonntag, zu ruhen, um Gott für besondere Gnade zu danken. Die zweite Vorschrift der Kirche bestimmt die Art, auf die der Sonntag und andere verpflichtende heilige Tage zu halten sind. Die dritte und vierte Vorschrift der Kirche verpflichten uns, mindestens einmal pro Jahr an Beichte und Kommunion teilzunehmen. Martin, ich dachte, die Bibel sagt, dass wir täglich sterben müssen. Ach, einmal im Jahr ist genug. Darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Die fünfte Vorschrift bittet uns, unsere Hirten zu unterstützen. Die sechste Vorschrift verbietet uns, Nicht-Katholiken zu heiraten oder die Trauung an verbotenen Tagen vorzunehmen. Das sind Regeln, die Teil ihrer Autorität sind, Feiertage zu verkünden. Es heißt weiter, wir stehen unter der strikten Pflicht, die Gebote der Kirche zu halten, nicht die Gebote Gottes. Denn Ungehorsam gegen die Kirche ist Ungehorsam gegen Christus. Also, das muss ein anderer Christus sein. Denn Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, richtig? Christus übertrug der Kirche dieselbe Vollmacht, die er selbst von seinem Vater erhalten hatte. Er sagte seinen Aposteln, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wenn die Kirche uns irgendetwas gebietet, ist es das Gleiche, wie wenn Christus es gebietet. Denn er sagte, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Indem wir der Kirche nicht gehorchen, gehorchen wir Christus nicht. Aber sie vergessen, dass Christus auch sagte, dass man das Gesetz nicht ändern kann. Vergeblich verehren sie mich, da sie die Gebote von Menschen lehren, nicht wahr? So wie er den Aposteln sagte, wer euch verwirft, der verwirft mich. Unser Herr spricht von der Kirche als einem Reich. Er vergleicht es auch mit einer Herde, um zu lehren, dass die Kinder der Kirche ihren kirchlichen Oberen gehorchen müssen. Das ist Arroganz in höchstem Grade.
Das zieht sich im Grunde durch alle Denominationen.
Deshalb müssen Sie diesen Vers in der Bibel auch ändern. Jede Gesellschaft ist autorisiert, Gesetze zu machen, die die Mitglieder halten müssen. Und genau das tut die Kirche und durch ihren Mund tut Gott seinen Willen kund. Wer schamlos eines der Gesetze der Kirche verletzt, begeht eine schwere Sünde. Die Bibel sagt, wer eines von Gottes Gesetzen verletzt, macht sich aller schuldig. Wir haben hier einen anderen Willen, Martin. Zwei unterschiedliche Arten von Willen. Dieser Katechismus fährt fort, die Leiter der Kirche sind ermächtigt, aus gewichtigen Gründen die Gläubigen von Gehorsam gegen jegliches Gesetz der Kirche zu entbinden. Also, das ist erstaunlich. Die Kirche kann ihr eigenes Gesetz ungültig machen, wogegen Gottes Gesetz ewig ist. Nicht ein Buchstabe, noch ein Strichlein wird jemals vom Gesetz entfernt werden. Wenn sie wollen, dass du sündigst, dann können sie das Gesetz ungültig machen. Wenn du eine Party machen willst, besorg dir einen Ablass.
Ja, zahl ihn schon im Voraus.
Ja, wie derjenige, der zu Tetzel kam und sagte, ich möchte einen Ablass, weil ich ein Verbrechen begehen möchte. Also bekam er ihn und dann griff er ihn an, als Tetzel durch einen Wald zog und raubte ihm das ganze Geld, das er für die Ablasse bekommen hätte. Und Tetzel brachte ihn vor Gericht und er zeigte seinen Ablass vor und Tetzel gab mir...
Okay, ich habe hier die aus dem Gefängnis Freikarte.
Ja, genau. Und der Richter warf das Ding aus dem Gericht. Das ist so lächerlich, dass man es nicht fasst. Und das ist die Erklärung des Katechismus? Also wiederholen wir es einfach nochmal. Das erste Gebot der Kirche. Mit anderen Worten, das wichtigste Gebot in der Kirche ist die Beachtung von Sonn- und Feiertagen. Die Leute erkennen nicht, dass das der springende Punkt ist. Sie denken, das ist doch nur ein Tag. Das kann doch nicht so wichtig sein.
Alles läuft wieder auf die Autorität hinaus. Deshalb setzen sie es so absolut.
Genau im ersten Gebot der Kirche wird uns das feierliche Halten von Feiertagen vorgeschrieben. Es gibt 7 Festtage unseres Herrn, 5 unserer lieben Frau und 3 der Heiligen. Hier nun die Frage aus Catholic Christian Instructed. Hat die katholische Kirche die Macht, um irgendwelche Veränderungen an Gottes Gesetz vorzunehmen? Antwort: Anstatt des 7. Tages und anderer Festtage, die das alte Gesetz vorsah, hat die Kirche den Sonntag und Feiertag verordnet, die für den Gottesdienst vorbehalten sein sollen, und wir sind jetzt verpflichtet, diese anstatt des alten Sabbats als Konsequenz des göttlichen Gebotes zu halten. Also sie beansprucht es für sich, dass sie es getan hat. Das ist ein Verbrechen gegen Gott. Ein Verbrechen, das bis zum heutigen Tag fortgesetzt wird und sogar in Laudato Si versteckt wurde. Papst Franziskus schreibt in Laudato Si: Die internationalen Verhandlungen können keine namhaften Fortschritte machen aufgrund der Positionen der Länder, die es vorziehen, ihre nationalen Interessen über das globale Gemeinwohl zu setzen. Die Könige der Welt werden also ihre Macht dem Tier geben müssen. Sie können nicht toleriert werden, sie müssen tun, was Rom sagt. Das ist es doch, was er sagt.
Ja.
Das ist doch das, was Offenbarung vorhersagt, das geschehen wird, richtig?
Und wir werden sehen, dass es schon geschieht.
Korrekt.
Richtig. Dann schreibt er ziemlich eindeutig in seiner Enzyklika: Das Universum entfaltet sich in Gott, der es ganz und gar erfüllt. So liegt also Mystik in einem Blütenblatt, in einem Weg im morgendlichen Tau, im Gesicht des Armen. Er fordert auf, ihm in allen Dingen zu begegnen. Also er predigt einen pantheistischen Gott und keinen persönlichen Gott. Er soll seinen Gott gerne haben, aber dieser Gott wird nicht mein Gott. Und dann macht er die Sonntagsfrage fest. Am Sonntag hat die Teilnahme in der Eucharistie eine besondere Bedeutung. Dieser Tag wird, wie der jüdische Sabbat, als ein Tag der Heiligung der Beziehungen des Menschen zu Gott, zu sich selbst, zu den anderen und zur Welt gewährt. Außerdem kündigt dieser Tag die ewige Ruhe des Menschen in Gott an. Entschuldigung, aber das steht in direktem Widerspruch zum Wort Gottes. Hier haben wir all diese Elemente in modernem Babylon. Und die Kirchen, einschließlich der protestantischen Kirchen, liegen auf der gleichen Linie. So finden wir The Independent Catholic News, die sagen: Lass uns ein Jubiläum für die Erde halten. Ein Blick auf die Laudato Si-Woche. Und sie sprechen vom Sonntag, einem Schöpfungssonntag. Zuerst hier einmal im Jahr und dann regelmäßig. Der lutherische Bund tut genau das Gleiche. Auch das Jubeljahr für die Erde, eine Ruhe für die Erde und die Sonntagsallianz, das Recht auf Nichterreichbarkeit und die Notwendigkeit eines gemeinsamen europäischen Ruhetags. Einladung zum Webinar der Europäischen Sonntagsallianz 2021. Sie wollen, dass alle EU-Bürger dem Sonntag unterworfen sind. Wessen Gesetz ist das, Martin?
Roms Gesetz.
Es ist das Mahlzeichen des Tieres. Für wie prominent hält die Welt Rom und vor allem das zweite Tier aus Offenbarung?
Dieses lammähnliche Tier mit den 2 Hörnern.
Richtig. Hier ist John Kerry. Und wie wir wissen, ist er ein Mitglied bei Skull and Bones. Kapitel 322 der Illuminati, die von Adam Weishaupt gegründet wurden, der ein Jesuit war. Und sie sagten, dass er ein Jesuit war, der abfiel. Aber nein, er war nur ein Jesuit, der ein Jesuit mit kurzem Gewand wurde und die Arbeit auf eine heimliche Weise erledigte.
Er war undercover.
Man hat eine Geheimgesellschaft, die Drachenreligion, und man hat die Könige der Welt und das zweite Tier. Und wie schätzt ihr die Moralität des ersten Tiers ein? Sehen wir es uns an.
Sie sind in einer äußerst wichtigen Mission hier in Europa. Können Sie uns sagen, warum es wichtig ist, während Ihres Aufenthalts in Europa einen Besuch beim Papst mit einzuschließen, um über den Klimawandel zu sprechen?
Nun, der Papst ist eine der großen Stimmen der Vernunft, eine überzeugende moralische Autorität zu diesem Thema der Klimakrise. Er ist seiner Zeit schon voraus. Er ist ein Führer. Seine Enzyklika Laudato Si ist ein wirklich sehr machtvolles Dokument, beredet und moralisch sehr überzeugend. Und ich denke, dass seine Stimme vor und während der Glasgower Konferenz eine sehr wichtige Stimme mit Leitungsfunktion sein wird.
Wie können die Vereinigten Staaten als Superpower und der Heilige Stuhl als viel kleineres Land trotz seiner moralischen und geistlichen Autorität im Kampf gegen den Klimawandel zusammenarbeiten?
Nun, der Heilige Vater ist eine der, wenn nicht die mächtigste Stimme auf der Erde. Seine Beredsamkeit ist so außergewöhnlich, sein Ruf an die Menschen, doch ernst zu machen, vernünftig zu sein und unsere Verantwortung als Menschen auszuleben, indem wir für Gottes Schöpfung sorgen. Und nun, wir alle müssen Haushalter für diese Schöpfung sein. Das ist seine Botschaft. Aber weil er über der Politik steht und außerhalb des täglichen Rummels nationaler Konflikte und so weiter, denke ich, dass er Menschen ein bisschen wachrütteln und sie mit einem besseren Verständnis für unsere gemeinsamen Verpflichtungen an einen Tisch bringen kann. Ich denke auch, dass der Heilige Vater mit einer besonderen Autorität unsere Verantwortung füreinander anspricht und auch darüber, wie wir jetzt alle miteinander vortreten müssen. Angesichts der Spaltungen in der Welt und einer gewissen Polarisierung der Ideologie und dem Konflikt, da ist diese Stimme wichtiger denn je. Weißt du was, Martin? Nichts ist zufällig. Wo fand dieses Interview statt? In einem Raum unter welchem Bild?
Von Papst Franziskus.
Ja, dieses große Bild von Papst Franziskus. Und er erhöht und lobt ihn als Standard der Moralität.
Ja, als Standard der Moralität.
Richtig. Papst warnt vor elitärem Denken, Grausamkeit und extremen Individualismus im Westen. Du darfst nicht individuell sein, du musst auf das Magisterium hören. Wenn du dich für die Bibel entscheidest, dann bist du in großen Schwierigkeiten. Das Prinzip des Gemeinwohls in der Soziallehre der katholischen Kirche. Jeder hat auch das Recht, die Bedingungen des sozialen Lebens zu genießen, die sich aus dem Streben nach dem Gemeinwohl ergeben. Also die Verteilung gesellschaftlicher Güter. Dieses Gemeinwohl wird vom Papsttum definiert. Jede Nation und jede Einzelperson muss sich dem unterstellen. Papst Franziskus rief die Nationen auf einen globalen Gemeinwohl-Donnerstag hinzuarbeiten. Der Nationalstaat ist allein nicht mehr in der Lage, das Gemeinwohl seiner Bevölkerung zu sichern. Das Gemeinwohl ist global geworden und Nationen müssen sich zu ihrem eigenen Wohl verbinden. Ist da eine Erfüllung der Prophetie?
Hundertprozentig. Mit diesen Worten gibt er in Wirklichkeit zu, dass schon jeder an Bord ist.
Richtig. Haben also die Könige der Erde ihre Macht dem Tier gegeben?
Ja.
Leider. Lass uns nur kurz hören, was die Jesuiten zu sagen haben. Das ist das Tier aus dem Abgrund, das sein Maul auftut und sagt: Die gedanklichen Wurzeln des Gemeinwohls stammen aus der griechischen und römischen Philosophie, als dem Ziel des politischen Lebens, nämlich das Wohl der Stadt, Martin. Das ist sehr wichtig, denn wir alle wissen, dass die Stadt Babylon ist, als Aufgabe, die den Staatslenkern anvertraut wurde. Nun, wenn es sich auf griechische und römische Philosophie gründet, ist das dann biblisch?
Nein, aber damit erfüllen sie die biblische Erklärung dieses Tieres.
Richtig, weil es den Körper eines Panthers oder Leoparden hat und auch die Komponenten Roms enthält. Also das ist genau das, worum es in Babylon geht. Und wir müssen entscheiden, woher unsere Moralität und unsere Aufgabe, wie sie den Staatslenkern anvertraut wurde, kommt. So viele Staatslenker sagen uns, dass wir Dinge entgegen unserem Gewissen und in Übereinstimmung mit dem babylonischen System tun sollen. Es kommt eine Zeit, in der wir sagen müssen, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, richtig? Hier ist noch etwas. Religiöse Freiheit bewerben. Sie sprechen immer über religiöse Freiheit und so viele Leute sagen, ja, aber Rom ist doch für religiöse Freiheit. Also, ich habe sogar schon Leute aus unseren eigenen Reihen sagen hören, Rom hat sich geändert. Es ist für religiöse Freiheit. Also hören wir uns Ihre Definition religiöser Freiheit an. Wir haben die Hoffnung, dass man unsere religiöse Freiheit respektiert, wenn Menschen gezeigt wird, was unsere religiöse Freiheit uns zu tun erlaubt, dem Gemeinwohl zu dienen. Also nur, wenn ihr uns in unserer römischen und griechischen Philosophie folgt, werden wir euch die Freiheit erlauben, das zu sein, was ihr seid.
Ja.
Aber wenn ihr der Bibel folgt, dann folgt ihr nicht dem Gemeinwohl und ihr werdet zum Feind.
Ja, ihr seid frei, solange ihr das macht, was wir euch sagen.
Richtig. Lass uns auf Nummer sicher gehen. Religiöse Freiheit sollte niemals auf die alleinige Freiheit zur Anbetung zusammenschmelzen, weil unsere Beziehung zu Gott über Anbetung hinausgeht. Martin, das ist so gotteslästerlich. Dass es den Geist verblüfft, dass jemand solche Arroganz und die Freiheit besitzt, etwas wie das zu formulieren.
Lächerlich. Das ist wie, wenn man sagt, dass man mit Meditation über das hinausgeht, was die Bibel sagt.
Richtig. Wir werden euch sagen, was ihr tun müsst. Vergesst dieses Buch. Nun, Martin, das ist ein sehr lästerliches System. Und die einzige Lösung, wenn man sich retten will, ist, kommt aus ihr heraus, mein Volk. Lasst uns sicherstellen, wie diese Leute denken. Und lasst uns einen anderen Jesuiten, Paul Knitter, fragen, dass er uns sagen soll, wie er Religion sieht. Für Jesus, den geisterfüllten Propheten, das genügt schon, dass einem übel wird, oder? War der Fokus seines Lebens und seiner Beziehungen die Regentschaft Gottes. Das bedeutete, er war nicht, wie seine Nachfolger es oft waren, kirchenzentriert. Seine erste Sorge galt nicht der Erhöhung der Mitgliederzahl seiner eigenen Bewegung oder Gemeinschaft. Vielmehr galt es, die Herzen der Menschen zu verändern, um so ihre Gesellschaft zu verändern. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er kam nicht, um die Welt zu verändern. Er kam, um Leute aus der Welt herauszurufen. Das ist das Gegenteil des Evangeliums. Er schreibt, das ist es. Das ist der problematische Knackpunkt. Der christliche Dualismus hat den Unterschied zwischen Gott und der Welt so übertrieben, dass er nicht wirklich zeigen kann, wie die beiden eine Einheit bilden. Martin? Die Bibel zeigt ziemlich unmissverständlich in Jakobus 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und dieser Mann sagt, dass sie ein und dasselbe sind?
Es ist so verdreht, auch diese Sache mit Liebe deinen Nächsten. Denn gemäß der Bibel ist Liebe deinen Nächsten auch zu versuchen, dass er erlöst wird.
Jesuitisches Denken. Und da möchte ich die Zuschauer gern daran erinnern, dass der gegenwärtige Papst ein Jesuit ist. Jesuitisches Denken stammt aus dem Abgrund und es ist eine Verneinung des Wortes Gottes. Es ist ein Erheben des Wortes der Schlange. Es ist satanisch. Wenn die Bibel sagt, dass Babylon gefallen ist und die Macht dem Tier gegeben wird, steht dazu in Offenbarung 13, Vers 4, und sie beten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag, mit ihm zu kämpfen? Das ist das erste Tier. Wenn man seinem Diktat gehorcht, dann betet man in Wirklichkeit den Drachen an. Man betet nicht Christus an. Zum zweiten Tier steht hier, und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, vor dessen Augen, und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Diktiert diese Macht von Kirche und Staat die weltpäpstliche Moralität?
Ja, alle Könige, alle Kaufleute.
Jeden. Das ist die Erfüllung der Prophetie. Hier ist die Zeitschrift America, The Jesuit Review, eine jesuitische Zeitschrift. Papst Franziskus und 40 religiöse Führer fordern dringendes Handeln ein, um den Klimawandel zu bekämpfen. Zukünftige Generationen werden uns nie vergeben. Nun, wenn Sie von Klimawandel sprechen, haben Sie eine versteckte Agenda.
Ja.
Dabei haben Sie definitiv eine versteckte Agenda.
Wenn seine Enzyklika zur Umwelt dir sagt, dass es eine der Hauptsachen ist, dass wir den Sonntag heilig halten müssen, dann liegt es auf der Hand, dass er in den Plan eingebaut sein muss, den Sie haben.
Genau. Und wieder arbeiten Sie auf verstohlene Weise. Und hier ist der Artikel von Earthbeat. 102 religiöse Leiter demonstrieren für 100% saubere Energie als zentrales Glied in Bidens Beschäftigungsplan. Wir müssen nicht alles davon lesen. Es ist nur interessant, dass 3000 religiöse Leiter und 100 Pastoren, Professoren und andere evangelikale Führer alle mit derselben Agenda an Bord sind.
Ja, also haben sich die falschen Propheten angeschlossen.
Also ist der falsche Prophet ein Teil von Babylon. Und sie verkünden als Einheit eine Botschaft. Und sie werden vernichtet. Und wenn du nicht mit ihnen vernichtet werden willst, was musst du dann tun?
Herauskommen.
Ja, du musst herauskommen. Papst Franziskus schließt sich mit den CEOs der umsatzstärksten Fortune 500 zusammen, um ein Gremium für eine gerechtere Wirtschaft zu bilden. Martin, ist die Wirtschaft mit dem System verbunden?
Ja.
Wird die wirtschaftliche Macht dazu benutzt werden, um deinen Willen zu erzwingen?
Ja.
Ja, du wirst nicht für sie arbeiten können. Du wirst nicht kaufen können. Du wirst nicht verkaufen können. Das ganze Paket ist zusammengekommen. Dann ging Biden, um den Papst zu treffen, kurz vor COP26. Martin, und dann hat man Papst Franziskus, der die Teenager-Klimaaktivistin Greta Thunberg ermutigt, ihren Kampf fortzuführen. Hier hast du eine junge Frau, die Kindern sagt, nicht in die Schule zu gehen, einen Boykott und einen Aufstand zu machen. Nun, ist das in Übereinstimmung mit Gottes Weg, Dinge zu tun?
Nein.
Immer wenn ich mir das ansehe, dann sehe ich diesen Papst und ich sehe diese Spitzenpolitiker der Welt und ich sehe die Kirchen, die nach seiner Pfeife marschieren, aber sein Ton stimmt nicht mit der Musik der Bibel überein.
Nein. Und der Herr warnte uns sogar, ich werde Kinder über euch setzen.
Korrekt. Das stimmt. Wir wissen auch, dass der Drache versteckte Bestandteile hat, richtig? Und dass er im Geheimen arbeitet.
Geheimnis.
Und Gott hat nichts im Geheimen getan. Warum bilden Sie diese junge Frau immer so ab, dass sie ein Auge zumacht? Weil das eine okkulte Botschaft ist. Also arbeitet der Papst mit Geheimgesellschaften zusammen. Daran gibt es keinen Zweifel, denn John Kerry ist einer seiner Hauptverbündeten und er gehört sogar zu Skull and Bones. Was erwartet man denn? Sie arbeiten mit Geheimgesellschaften zusammen. Sie wirken durch die Freimaurerei. Sie sind die Meister der Freimaurerei. Die Jesuiten lassen die Freimaurer ihr IHS verehren. Baal-Anbetung. Ist das so ein zufälliges Bild oder ist das ein Signalbild? Der Guardian, nicht wahr? Wir müssen also auch den Drachen bezüglich der Geheimgesellschaften begreifen und wie sie arbeiten, um all die Politiker an Bord zu bekommen und all diese Dinge.
Man kann das nicht voneinander trennen. Das ist so ein wichtiger Teil von ihnen, sodass man es hinaustragen muss, damit die Leute das begreifen können.
Richtig. Und wenn man zum Geist der Weissagung geht, liest man diese erstaunliche Aussage. Alle brauchen Weisheit, um gemeinsam das Geheimnis der Bosheit aufzuspüren, das in der Geschichte dieser Erde eine so große Rolle spielt. Gottes Darstellung der abscheulichen Taten der innerhalb der führenden Mächte der Welt, die sich in Geheimgesellschaften und Bündnissen verbünden, welche nicht Gottes Gesetz ehren. Wir wissen auch, dass Geheimgesellschaften hinter den Kulissen arbeiten, die Ergebnisse herbeiführen, die in der Bibel beschrieben werden. Es gibt keinen Politiker. Nun, seien wir nicht ganz so drastisch. Es gibt kaum einen Politiker, der nicht irgendwie eine Verbindung hat, vor allem wenn er weit oben ist, der irgendwie in diese Art von Allianz eingebunden ist. 1. Mose 5, Vers 6 sagt, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der ganzen Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Martin, das haben wir gegenwärtig.
Das war in den Tagen Noahs. Und es heißt, es wird wie in den Tagen Noahs sein.
Richtig. Wenn wir uns mit diesen Geheimgesellschaften befassen, wobei wir keine Zeit haben, eine Serie zu Geheimgesellschaften zu machen, aber wenn man zu encyclopedia.com geht, sieht man, dass die Organisation der Vereinten Nationen auf Okkultismus gegründet sind. Sie gründen sich nicht auf die Bibel. Die Organisation wurde 1932 gegründet, um die Lehren der früheren Theosophistin Alice A. Bailey im gesellschaftlichen Kontext anzuwenden, besonders um die menschlichen Beziehungen in der Welt zu verbessern. Bailey gründete die Arkan-Schule, um die theosophischen Lehren zu verbreiten, die sie als Kanal vom tibetischen Meister erhielt. Das ist etwas, was Gott strikt verbietet. Das ist Spiritismus in Reinkultur. Die Organisation unterstützt die Arbeit der Vereinten Nationen und ist als akkreditierte Nichtregierungsorganisation offiziell anerkannt. Sie arbeiten direkt mit dem Teufel zusammen. Und zuerst war die theosophische Gesellschaft Lucifer Trust. Daraus wurde dann Lucis Trust. Eine ihrer Aktivitäten war das Schaffen von Triangles, einer Verknüpfung von Personen, die bei ihren täglichen Meditationen in Dreiergruppen konstruktives Denken anwenden. Visualisierung, große Anrufung, das ist Okkultismus im höchsten Grad. Und das ist Teil des babylonischen Systems. Es arbeitet im Geheimen. Nur um der Klarheit willen, lasst uns dieses kleine Video zeigen. Wieder deshalb, um zu zeigen, wie die Politiker, die religiösen Führer und die Medien und im Grunde die ganze Welt der Unterhaltung Teil des Systems sind. Babylon ist eine riesige Komponente. Kommt heraus aus ihr, mein Volk. Und das ist das Zeichen des Meisters des zweiten Vorhangs. Seht ihr es? Völlig freimaurerisch. So etwas lernt man nicht nebenbei. So wird das geheimhin in öffentlichen Bereichen ausgeführt. Wenn ihr also das seht, oder das hier, und nicht sicher seid, woher das kommt und wozu sie gehören, schaut euch Kramer auf der Titelseite einer privat vertriebenen Freimaurerzeitschrift an. Offizielle Freimaurer wie Tony Abbott. Und er macht das. Martin, wenn wir beginnen, das abzuschließen, denke ich, dass wir nichts darüber sagen müssen, was die Leute gerade gesehen haben. Wir hatten das schon zuvor gezeigt, aber der Vollständigkeit halber, damit man es in einem Paket hat, haben wir es auch in dieser Folge mit hineingenommen. Im 1. Timotheus 4, Vers 16 lesen wir, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Gerate nicht durch die Lehren der Schlange auf heillose Abwege. 2. Petrus 1, Vers 19 sagt, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ignoriere die Bibel nicht. Hör nicht auf das, was aus dem Munde Babylons kommt. Trenne dich von dem. Und deshalb trifft Offenbarung 18, Vers 4 auf unsere Zeit zu und erreicht im Grunde die völlige Reife in unserer Zeit. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk. Wenn du also in irgendeinem System bist, das mit Babylon in Verbindung steht, Martin, entweder durch ökumenische Gremien oder durch Geheimgesellschaften oder durch politische Verbindungen,
oder durch die Lehren deiner Denomination, in der du sitzt.
Denn das ist mit ihnen verbunden. Dann komm heraus, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Und mit Josua 24, Vers 15 wollen wir sagen, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Gott wird euch nicht zwingen.
Nein.
Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist die finale Entscheidung für die Menschheit. Entweder ist man mit diesem System oder man ist gegen dieses System. Es gibt kein Halbherziges dazwischen. Möge Gott uns allen die Weisheit geben, Gottes Weg zu wählen, anstatt den Weg der Menschen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, Babylon ist gefallen. Und ich hoffe, dass durch diese Präsentation umfassend klargemacht wurde, dass sie schon lange Zeit gefallen ist. Aber besonders in dieser Zeit, in der wir leben, kommt sie in dieser schrecklichen Dreierverbindung zusammen. Und sie wird ihre Vorgaben vorschreiben und auch ihre Dogmen und einen Wein, den die ganze Menschheit trinken soll. Hilf uns, uns von diesem System zu trennen, damit wir keinen Anteil an ihren Plagen haben und nicht in ihren Sünden verloren gehen. Das bete ich im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.